Immer wenn ich seine Songs im Radio höre, drehe ich lauter. Eine ganz besondere Stimme, schöne Melodien, oft mit Ohrwurmqualitäten, aber nie zu nah am Schlager, was auch an den außergewöhnlichen Texten liegt. Inzwischen hat Joris sein drittes Album rausgebracht. Willkommen, Goodbye heißt es. Ist wieder perfekt produziert, enorm vielseitig und berührend. Ich freue mich, dass er heute unser Gesprächsgast in SWR 2 am Samstagnachmittag ist. Herzlich willkommen, Joris.
Einen wunderschönen guten Tag.
Bei Wikipedia werden Sie Liedermacher genannt. Sehen Sie sich auch so?
Na, ich glaube, das ist so die deutsche Übersetzung von Singer-Songwriter, aber selbst damit würde ich mich nicht so richtig identifizieren. Also ich glaube, Liedermacher, da haben wir alle sofort Reinhard May und Co. im Kopf und dafür ist es dann, glaube ich, doch zu Band-Sound-lastig und zu groß und epochal vielleicht zwischendrin. Dementsprechend würde ich mich selbst wahrscheinlich so nicht beschreiben, nein.
Was würden Sie denn sagen?
Ich würde sagen, gute, live-taugliche Musik.
Aber Liedermacher klingt nach etwas, was ich bei Ihnen schon entdecke manchmal. So eine bewusste Distanz zur Popwelt, zu den üblichen Gesetzmäßigkeiten der Popwelt, oder?
Ich glaube, Liedermacher hat natürlich auch gerade textlich und lyrisch eine gewisse Tiefe, die ich auf jeden Fall auch sehr verehre. Allerdings ist das trotzdem etwas, was sich in meiner Musik findet. Also auch in Willkommen Goodbye, in dem neuen Album, das ja unter anderem auch ein Jahr lang im Lockdown geschrieben wurde, aber eben auch anderthalb Jahre davor, wo die Welt noch in Ordnung war. Und ich glaube, das gehört beides mit dazu. Alles gehört mit zum Leben dazu, die nachdenklichen Momente, aber eben auch die lauten und nach vorne gehenden Momente.
Ihre Songs klingen so gar nicht nach Hitwerkstatt und dem verzweifelten Versuch, die Leute bei den Streaming-Portalen lang genug dran zu halten, damit Gebühren fließen. Wie schaffen Sie das, sich davon frei zu machen?
Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, so komplett frei machen davon kann sich im Moment niemand, der in dieser Musikwelt unterwegs ist, weil sich der Musikmarkt natürlich über die letzten Jahrzehnte so enorm verändert hat. Das war schon immer so, von der Schallplatte zur CD und dann zu den Downloads und mittlerweile eben zu den Streaming-Geschäft quasi, wo dann einfach auf einmal nur noch einzelne Songs eine ganz, ganz große Aufmerksamkeit bekommen. Das ist für mich schade, weil ich bin Albumkünstler, das heißt, ich möchte auch gerne eine Vielseitigkeit zeigen. Und deswegen gibt es nach wie vor auch von mir ganze Alben zu kaufen und zu hören.
Auf denen es auch wunderschöne kleine Zwischenspiele gibt, was ich sehr, sehr liebe. Nach dem Riesenerfolg mit Herz über Kopf, all den Preisen und Konzerten, dem ganzen Popstar-Hype, wie schwer war es für Sie damals mit zarten 25 Jahren, sich wirklich treu zu bleiben und nicht nur zu schauen, wie kann ich diesen Erfolg halten?
Ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich hätte sie damals sofort per se beantwortet, indem ich einfach ich selber bin. Aber 7 Jahre später, wenn ich zurückschaue, auch auf diesen Abend, wo es irgendwie 3 Echos gab und gefühlt jeder im Saal auf einmal den Namen kannte, ist es natürlich so, dass Dinge passieren, die man in dem Moment gar nicht verarbeiten kann. Aber das gehört, glaube ich, mit dazu und es ist natürlich für mich ein großes Glück gewesen, dass gerade der erste Song, den ich überhaupt veröffentlicht habe als Joris Herz über Kopf, so dermaßen durch die Decke gegangen ist und auf einmal Leute eben an die Abendkassen gekommen sind und die Konzerte alle voll waren. Und das ist etwas, worauf man natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet ganz toll aufbauen konnte.
Sie lassen sich ja auch mit rund 3 Jahren von einem Album zum anderen erstaunlich viel Zeit. Vor Ihrem zweiten mehrfach preisgekrönten Album Hoffnungslos Hoffnungsvoll haben Sie sich sogar ganz allein ins winterliche Italien zurückgezogen. Haben Sie da so eine gute innere Stimme oder hören Sie auf den Rat guter Freunde oder Ihrer Eltern? Oder wo kommt das her, dass Sie so kluge Entscheidungen treffen?
Ich weiß nicht, ob es kluge Entscheidungen sind, das weiß man ja immer erst im Nachhinein, aber in dem Moment war es wirklich so, dass ich einfach nach den 3 Jahren im Tourbus ewig unterwegs sein, einfach auch mal eine Pause brauchte, Abstand brauchte, auch mal für mich eben in Italien den Ort gefunden habe, wo man auch nicht Gefahr gelaufen ist, immer erkannt zu werden. Und ich glaube, das ist etwas, was mir in der Zeit sehr, sehr gut getan hat. Und natürlich gehört auch zum kreativen Prozess Stille und vielleicht auch eine gewisse Langeweile. Ich war damals komplett alleine im Winter auf Elba. Das hat sich angefühlt wie in so einem Katastrophenfilm. Also da gab es Hotelanlagen, die einfach komplett leer standen. Und ich dachte, ehrlich gesagt, ich fahre in die Sonne nach Italien. Es war arschkalt da drüben. Ich war alleine. Und wenn man eben aus 3 Jahren ewig Applaus um sich herum und viele Leute um sich herum auf einmal ganz alleine ist, hat das auf jeden Fall viel mit mir gemacht, was aber für die Musik sehr gut war.
Ihr neues Album Willkommen Goodbye ist Ende April erschienen. Sie haben schon gesagt, ist halb vor der Pandemie, halb in der Pandemie entstanden. Hängt der Titel auch mit der Corona-Pandemie zusammen? Willkommen, goodbye? Oder dann doch vor allem mit dem Ende einer 8-jährigen Beziehung, über die Sie erzählt haben? Sie erzählen ja sonst wenig Privates von sich, aber das haben Sie erzählt.
Alles gehört im Leben mit dazu und alles prägt natürlich auch mein musikalisches Schaffen. Wir haben eingangs ja nur die Musik gehört, so sollte natürlich eigentlich auch das Album bis zum Lockdown heißen. Es war geprägt von diesen großen Festivalmomenten, dem vielen unterwegs sein, dem guten und wunderschönen Leben in der Gemeinsamkeit. Und dann kam aber der Lockdown, es kam große Sorge mit dazu in der Aussicht nach Bergamo und nach Spanien. Und wo man einfach nicht wusste, wie geht es weiter, auch wie geht es für die Kunst- und Kulturszene weiter, wo so viele Existenzen auf einmal gefährdet waren und sogar auch verloren gegangen sind. Und dementsprechend wäre es für mich zu salopp gewesen, diese Happy Tunes dann quasi nur rauszubringen. Und Willkommen Goodbye ist eben ein schöner Song, der dann mir über den Weg lief quasi und für mich auf einmal das Album eben rund gemacht hat. Es gehört alles mit dazu. Willkommen Goodbye ist ja eine Offenheit den Dingen gegenüber, auch schon im Titel. Und ich habe die letzten 7 Jahre gelernt, dass wenn man den Dingen mit viel Liebe begegnet, dass dann auch sehr viel Liebe zurückkommt.
Wenn man den Texten zuhört, dann hat man so das Gefühl, es geht viel ums Stolpern, ums Hinfallen, aber vor allem ums Wiederaufstehen. Und Willkommen Goodbye strahlt ja auch trotz aller Melancholie ganz viel Kraft und Positives aus und macht Hoffnung. Schaffen Sie es tatsächlich auch so optimistisch durchs Leben zu gehen?
Ich wünschte, ich könnte das jetzt mit Ja beantworten, aber ich glaube, jeder, der meine Musik kennt, hört da natürlich auch schon raus, dass da sehr viel Zweifel auch immer mit dabei sind. Aber diese Zweifel treiben mich auf jeden Fall auch an und machen mich, glaube ich, auch zu dem Menschen, der ich bin, und auch meine Fehler machen mich zu dem Menschen, der ich bin. Aber insgesamt jeder, der mich kennt und jede, die mich kennt, weiß, dass ich ein sehr lebensfroher und lebensbejahender Mensch bin, der aber sehr detailverliebt sein kann.
Ihre Stimme hat einen enorm hohen Wiedererkennungswert. Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass die was ganz Besonderes ist?
Ich glaube, so selber habe ich das natürlich nie gemerkt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass meine Lieder doch sehr viel Wiedererkennungswert haben. Ob das jetzt nur an der Stimme liegt oder im Idealfall auch an der Komposition, das ist natürlich ein großes Glück. Und ich glaube natürlich auch, so wie ich aufgewachsen bin, dass Stimmen, die etwas rauchiger klingen und vielleicht auch dadurch ein bisschen herausstechen, nichts Negatives haben, sondern eben hohen Wiedererkennungswert haben.
Sie sind in Ostwestfalen aufgewachsen, haben schon mit 5 Jahren angefangen, Musik zu machen mit Schlagzeug. Wer mit 5 Schlagzeug spielen darf, muss eigentlich musikbegeisterte oder sehr tolerante Eltern haben. Hat Ihr Vater, bei dem Sie ja aufgewachsen sind, immer Ihre Leidenschaft unterstützt?
Gute Frage. Also es gab oft genug Diskussionen, wann man Schlagzeug spielen darf und wann natürlich auch nicht. Schlagzeug ist natürlich erstmal das extrovertierteste Instrument, was man einem 5-Jährigen zur Verfügung stellen kann.
Absolut.
Aber dadurch, dass ich eben alleine mit ihm aufgewachsen bin und er Oberarzt war in Minden, wir uns also meistens nur nachts dann gesehen haben, war es eben so, dass ich da, glaube ich, nicht allzu viel Probleme hatte. Und mein Vater hat, obwohl er überhaupt nicht in der Musik zu Hause ist, sich irgendwann dann auf dem Flohmarkt ein Saxophon gekauft und wir haben zusammen gejammt, wie die Blues Brothers, zu der Musik ich sehr, sehr gerne in der Zeit gespielt habe. Und obwohl das wahrscheinlich fürchterlich geklungen hat, gerade das Saxophon, hat es mir doch sehr viel mitgegeben, nämlich dass man mit einer Begeisterung, mit einer Liebe zusammenkommt in der Musik, dass man ganz, ganz viel Energien freisetzen kann. Und das habe ich mir immer beibehalten.
Sie waren ja viel alleine als Kind, wie Sie gerade schon gesagt haben. War Musik da auch Ihr Weg, damit klarzukommen?
Ich würde nicht sagen, damit klarzukommen, weil ich hatte immer ganz, ganz tolle Menschen um mich herum, die mich auch immer getragen haben. Und trotzdem war ich, glaube ich, sehr früh sehr selbstständig und habe in der Musik definitiv einen ganz, ganz tollen Freund gefunden, der immer an meiner Seite ist, auch immer die richtigen Worte findet und die richtigen Töne anschlägt. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder und jede, die uns gerade vielleicht noch zuhören, auch kennt aus dem eigenen Leben. Es gibt ganz viele Soundtracks, die uns ein Leben lang dann auch begleiten, und diese Musik kann man dann immer wieder, egal wo man ist, auflegen und man wird sich wieder zurückerinnert fühlen in diese Zeit.
Sie haben an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim studiert, haben da schon auch gesungen und Songs geschrieben, haben dort auch die Musiker Ihrer Band kennengelernt. Wie sehr hat Sie diese Zeit geprägt und was haben Sie von dort mitgenommen?
So gern ich Ostwestfalen habe, so gern ich mein heißgeliebtes Floto in Ostwestfalen habe, so sehr musste ich da doch auf jeden Fall auch weg nach dem Abitur und andere Verrückte treffen, die eben auch Tag und Nacht Musik machen wollen, so wie ich, weil ich war da wirklich so ein Exot unter den ganzen anderen sehr liebenswerten Menschen und bin dann nach Mannheim gekommen und habe da eben auf einmal Leute getroffen, die wirklich mit der gleichen Begeisterung natürlich zum Teil ganz anderer Musik nachgegangen sind. Es gibt ja nicht nur die Popakademie, es gibt auch die Jazzhochschule, es gibt die Universität. Überall dort gibt es Musik und Kunst zu finden und in ein Umfeld, in einen kreativen Pool reinzufallen, wie es in Mannheim zu der Zeit eben war, hat mir extrem gut getan.
An der Popakademie haben Sie ja anfangs noch Englisch gesungen. Ihre drei Alben sind auf Deutsch. Viele sagen, Deutsch ist schwieriger zu singen, ist zu hart, gerade für Pop. Was lieben Sie an der deutschen Sprache?
Also ich würde auch all das unterschreiben auf jeden Fall. Es ist auch in ganz, ganz vielen Fällen sperriger im Deutschen. Und ich selber habe auch bis dato, bis ich angefangen habe, Deutsch zu schreiben, mich nicht zu viel in der deutschen Musikszene auch umgehört, sondern ich habe sehr gerne auch englischsprachige Musik gehört, weil das einfach ein bisschen fluffiger alles ist. Der Fokus liegt wesentlich mehr auf der Musik. Und ich habe aber in der deutschen Musik eben einen ganz, ganz großen Halt gefunden, weil eben diese textliche Komponente, die lyrische Komponente eine ganz, ganz andere Gewichtung bekommt und die Menschen auf einmal jedes Wort verstehen, was man da singt. Das kann in manchen Teilen natürlich auch ein Nachteil sein, in manchen Musiken, aber ich habe da doch sehr, sehr viel Schönes drin gefunden.
Udo Lindenberg hat gerade in einem Interview gesagt, dass er früh mit Sprache so gut umgehen konnte als Texter, weil er Schlagzeuger war, weil er das Rhythmusgefühl hatte. Ist das bei Ihnen vielleicht auch so?
Ja, das würde ich jetzt natürlich sehr gerne unterschreiben. Ich glaube, dass Schlagzeuger generell die besseren Menschen sind, aber
ich bin Bassist.
Ich glaube, die sprachliche Komponente wird durch die motorische Komponente, die man im Schlagzeugspielen eher hat, nicht unbedingt gefördert. Aber Udo soll man nicht widersprechen, das weiß man.
Sie haben eine brandneue Single gerade rausgebracht. Immer noch hier heißt ihr zusammen mit Gentleman. Das ist ein Ergebnis, glaube ich, von Sing Mein Song, diesem Tauschkonzert auf Vox, das für Sie ein ganz besonderes Highlight war gerade in der Pandemie, oder?
Unbedingt. Also ich glaube, für uns alle, die wir da waren, alle sieben, war das ein ganz großes Highlight. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir natürlich auch vom Lockdown betroffen waren die letzten anderthalb Jahre. Und dieses Zuhause sein, isoliert sein, tut mir und tut, glaube ich, Leuten, die gerne extrovertiert sind, auf Bühnen stehen, absolut nicht gut. Und ich glaube, dadurch ist diese Sendung auch so besonders geworden, weil da durchaus sehr verschiedene Köpfe und Charaktere und Musiken aufeinander getroffen sind, die aber die gleiche DNA in sich tragen, nämlich die große Lust auf das Live-Spielen. Und mit meinem mittlerweile sehr, sehr guten Freund Gentleman habe ich wirklich eigentlich jede Nacht noch sehr, sehr lange zusammengesessen. Wir haben das ein oder andere Kaltgetränk noch nach den Aufzeichnungen zu uns genommen und haben schon da vor Ort angefangen zu schreiben. Und das hat, wie er sagen würde, sehr gut gevibed. Etwas, was ich tatsächlich bis dato gar nicht so unbedingt auf dem Schirm hatte. Aber ich glaube, ich konnte mir da sehr viel von ihm abschauen in dieser Gelassenheit den Dingen gegenüber. Und er ist jemand, egal wo er hinkommt, bringt er eben gute Vibes, wenn man das mal aufgreifen möchte, mit. Und das ist etwas, was ich mir für uns alle wünsche.
Unsere Gäste dürfen sich am Ende des Gesprächs immer einen Musiktitel wünschen. Sie haben sich Champs-Élysées von Sass gewünscht, produziert von großen Quincy Jones. Warum dieser Song?
Weil mit diesem Song eigentlich so der erste Festivalsommer für mich begonnen hat. Wir stehen gerade am Anfang eines Corona-konformen Festivalsommers mit vielen guten Konzerten, auch in der Region. Und das ist einfach ein Song gewesen, den habe ich im Hotel gesehen, bevor ich bei Karlsruhe das Fest gespielt habe. Habe ich nachts noch aufgeregt von tagträumend vor der nächsten Show in den Fernseher eingeschaltet und habe sie, glaube ich, auf dem Jazzfest in Stuttgart gesehen. Und Sass ist natürlich eine der Stimmen unserer Jahrzehnte und der Weltgeschichte. Und dieser Song ist einer meiner absoluten Kindheitslieblingssongs. Und gesungen von ihr ist es, glaube ich, die Krönung eines jeden Interviews.
Diesen Song werden wir gleich hören. Vielen Dank, Joris, und viel, viel Spaß und Erfolg bei der Tour, die natürlich auch zu uns in den Südwesten führt. Am 16. Juli ist Joris wieder in Karlsruhe, am 17. in Bonn, am 6. August in Darmstadt, am 15. in Villingen-Schwenningen und am 1. September in Konstanz. Alles Gute, toi 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 und
viel
Erfolg.
Bleibt gesund, bis bald.
Tschüss, danke. Und jetzt sein Wunsch, Champs-Élysées von Sass.